Begeistert.
The Event Industries Global Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alufolie knistert. Mein Name ist Timo und heute zu Gast bei mir ist Rüdiger Strattner mit einem kurzen A.
Mit einem kurzen A und mit einem ganz langen Hallo Timo. Ich freue mich tierisch bei dir zu Gast zu sein.
Hi Rüdiger, wir haben schon echt lange nebeneinander oder miteinander uns ausgetauscht, wie wir denn mal so eine Aufnahme gestalten wollen. Und jetzt klappt's endlich. Erzähl doch mal, wer bist du und was machst du?
Also, ich glaube, ich fange mal bei dem Berührungspunkt an, den du gerade ansprichst. Uns ist halt irgendwann, ich glaube, auf LinkedIn aufgefallen, dass da regelmäßig Folgen kommen von deiner Seite mit deinem Alufolie knistert, von meiner Seite mit meinem Podcast, der Erntehelfer-Podcast heißt. Und ich meine, Podcasts gibt es wie Sand am Meer, aber das Interessante war dann dabei, dass wir einen relativ ähnlichen Ansatz, glaube ich, haben, zumindest bei der Auswahl unserer Gesprächspartner und dass wir natürlich ganz, ganz klar in der gleichen Branche unterwegs sind. Und dann haben wir ja immer hin und her überlegt, ja, eines Tages müssen wir mal zusammen was machen. Das ist jetzt heute der Fall. Ich war noch nie Gast in einem Podcast, obwohl ich jetzt selber irgendwie 33 Folgen von meinem Erntehelfer produziert habe. Und ich bin sehr gespannt. Also fühlt sich gut an.
Ja, das freut mich sehr. Unangenehm wäre ja auch doof.
Das ist absolut richtig.
Der Erntehelfer-Podcast. Für diejenigen, die den nicht kennen, kannst du mal ganz kurz umreißen, worum es da geht und was du da machst?
Absolut. Der Erntehelfer, der Titel kommt daher, ich saß während der Pandemie, wie wir alle, wie die meisten von uns, irgendwann in einem totalen Tal der Tränen und dachte mir halt, wow, wie krass, jetzt kann man irgendwie dieses ganze bunte Glitzerding, was uns alle ausmacht, einfach so von einem Tag auf den anderen ausschalten und man sagt so, ja, wir brauchen euch jetzt gerade mal nicht, ihr seid jetzt mal so auf Standby. Und das führte dann bei mir dazu, dass ich einfach natürlich auch mehr Tagesfreizeit hatte als in den Jahren vorher. Und da kam auch gerade dieses Thema Podcast ganz groß auf und ich dachte mir so, ey, das bietet sich ja total an. Jetzt sitzen alle gerade zu Hause. In der Hochphase dürfte man ja dann kaum mehr zum Supermarkt gehen. Und ich rufe jetzt einfach mal ein paar Leute an. Und der Titel der Erntehelfer-Podcast, das könnte jetzt ja aus der Landwirtschaft kommen oder was auch immer, das war im Endeffekt so eine Schnapsidee, wo mir, ich habe mal angefangen, was runterzuschreiben und dann kam mir so die Idee zu sagen, ich würde gerne mit meinen Gästen einfach das ernten, was so ihr bisheriges Lebenswerk ausmacht. Und in dieser Runde, das sind meistens Zwiegespräche, also ich habe meistens nur einen Gast, da ist das halt so, dass ich dann im Endeffekt der Erntehelfer bin, weil ich bei dieser Ernte dieser Erfahrungen helfe. Da kommt der Titel her. Es sind inzwischen, wie ich finde, es ist ein wunderbar breites Portfolio dabei entstanden. Ich habe eine erste Staffel gemacht, die ausschließlich remote war, wo halt wir alle uns dann einfach so eingeloggt haben. Und die zweite Staffel, das war mir jetzt ganz, ganz wichtig, funktioniert jetzt so, dass wir uns wirklich in einen Raum begeben. Und das führt leider jetzt auch gerade dazu, dass es einfach nur noch relativ sporadisch neue Folgen gibt. Mhm. Das finde ich aber jetzt auch gar nicht mehr so schlimm. Anfangs habe ich mir gemerkt, so, oh shit, das müsste jetzt auch weiter irgendwie diesen Schwung beibehalten. Aber das hat ja viele Gründe. Erstens ist es immer ein bisschen schwieriger, wirklich so einen Live-Termin gemeinsam hinzubekommen. Und ich hatte es halt schon ganz schnell so, dass dieses Ding weg ist, dass alle Leute sagen, ja klar, wann sollen wir sprechen? Am besten jetzt. Ich habe gerade eh nichts zu tun, weil so war das natürlich bei vielen während der Pandemie. Und jetzt ist natürlich die Situation seit letzten Jahren eine völlig andere. Aber ich mache weiter. Ich mache so weiter, wie es sich ergibt. Das ist oft im Rahmen von irgendwelchen Produktionen oder sowas, dass man sich dann mal eine Stunde Zeit nimmt und sich ein bisschen austauscht.
Ja, richtig cool. Also ich finde die Idee super. Ich kannte jetzt fairerweise die Geschichte dahinter schon so ein bisschen, weil wir uns ja schon mal ausgetauscht haben. Aber das muss ich jetzt noch mal eben in Ton weitergeben. Ich finde den Gedankengang, so wie du das aufgezogen hast, und die Namensfindung mega interessant. Also das hat schon was. Finde ich cool.
Dankeschön, Dankeschön. Habe gerade einen Punkt ein bisschen übersprungen, den ich natürlich auch genießen will, weil ich ja heute dein Gast bin und du hast ja
Ja.
gesagt, stell dich doch mal ein bisschen vor. Jetzt habe ich natürlich sofort den Fokus auf den Podcast gelegt. Der ist mir auch wahnsinnig wichtig. Da ich aber seit 2006 selbstständig unterwegs bin, ist es mir natürlich auch wichtig, jeden Kanal zu nutzen, um zu erklären, was macht der Typ eigentlich beruflich. Und da ist die Situation die, ich bin von meiner Kernqualifikation her Meister für Veranstaltungstechnik, also Bühnenmeister, seit 2006 als freier Bühnenmeister unterwegs, habe immer wieder verschiedene Möglichkeiten genutzt, um mich fortzubilden, um irgendwie so an den ganzen Entwicklungen dran zu bleiben und hatte, bevor ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, wahnsinnig viel mit Fernsehen zu tun, ein paar Jahre lang, so diese großen ZDF-Geschichten und sowas, diese 20:15 Shows und habe dann selber 2007 lustigerweise die letzten drei Dieter-Thomas-Heck-Sendungen fürs ZDF als Bühnenmeister betreut. Inzwischen hatte ich schon zwei, drei Gespräche mit Leuten, die dann mir gegenüberstanden und einfach nicht reagiert haben auf diesen Namen, weil natürlich das jetzt auch einfach eine andere Generation ist, die damals da praktisch aufgehört hat, wirklich aktiv tätig zu sein. In den letzten Jahren ist es schwerpunktmäßig Event geworden und ein bisschen Festivalzeugs, einfach der ganze Kram, wo man halt jemanden braucht, der Sachen koordiniert, der Sachen plant, der dann aber natürlich auch von seiner Qualifikation aus immer das mit berücksichtigt, was gegebenenfalls einem dann in Balden stellen könnte, wenn es darum geht, darf ich das eigentlich so machen? Ist das sicher? Sind wir da auf dem richtigen Weg? So würde ich mich eigentlich am liebsten beschreiben.
Das ist auf jeden Fall super spannend. Ich finde es lustig, wenn du sagst, du hast 2006, seit 2006 bist du selbstständig. 2006 ist das Jahr gewesen, in dem ich aktiv in diese Branche reingekommen bin.
Ah.
Und dann deswegen kann ich das so ein bisschen noch zurückverfolgen und habe auch noch einen guten Bezug zu diesem Jahr, weil ich noch relativ genau weiß, was ich das erste Mal dachte, als ich dann aktiv auf einer Messe stand und nicht nur, ich bin ursprünglich Tischler und habe in meiner Tischlerzeit auch mal Messestände gebaut, aber eher so, eher selten. Und dann stand ich für die Firma, für die ich jetzt auch arbeite, das erste Mal auf der IFA und habe gedacht, what the fuck, was sind das denn für Leute hier? Und was ist denn hier los?
Ja, ja.
Ja, das war
Ach, das
spannend.
Ist lustig. Das ist lustig, dann haben wir mit der IFA auf jeden Fall auch schon einen ersten weiteren Berührungspunkt, weil ich habe viele, viele Jahre lang jedes Jahr irgendwas im IFA-Umfeld gemacht. Vielleicht kannst du dich erinnern, dass die IFA hatte mal so ein wunderschönes Konzept, wo sie am Eingang diese Containerburg hatte, wo dann praktisch so die Leitung der IFA temporär auch ja. Büro bezogen hat. Das war ein wunderschönes Konzept, was da umgesetzt wurde. Und ich habe viele Jahre mit dem Heidegger und Koslowski relativ viel gemacht, weil wir auch immer diese Pressekonferenz im Frühjahr, da war ich oft mit dabei. Und ja, die IFA ist ja, hat ja auch eine Größenordnung.
Definitiv. Und ich finde, also für mich ist die IFA irgendwie so eine Herzensmesse, weil erstens war das meine erste richtige Messe, auf der ich gearbeitet habe. Das war das Jahr, in dem Pink zur Eröffnungsveranstaltung im Sommergarten aufgetreten ist, da in dem mittendrin in der Messe. Also schon relativ lange her. Und jedes Mal, wenn ich da hinfahre, also man hat immer diesen, ne, ich komme ja hier aus dem Rheinland und dann, wenn ich dann mal ins große Berlin darf, freue ich mich, wenn ich da ankomme und ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich da wieder wegfahre, weil das ist dann so eine
Reizüberflutung.
Kann ich
genauso unterschreiben. Ja.
Ich finde es mega cool, da anzukommen und dann ist da so viel Action und dann hat man hier das und alle sind super cool und so weiter. Und nach drei Tagen denke ich, boah, ey, ihr coolen Leute, ihr geht mir richtig auf die Nerven. Ich muss wieder nach Düsseldorf.
Ja, ja.
Naja, und auf der Messe, man trifft halt immer irgendwen, den man mit Sicherheit mal 5 Jahre nicht gesehen hat. Das finde ich immer super.
Ich hatte mal eine ganz krasse Baustelle für einen der großen deutschen Telekommunikationsanbieter und Ich habe den Regisseur unterstützt, der das gemacht hat. Ich nenne jetzt bewusst einfach mal keine Namen. Sollte irgendjemand das hören, der dabei war, die werden es alle irgendwie nachvollziehen können, weil es ist da tierisch was schiefgegangen. Es ist im Endeffekt am Abend vor der Pressekonferenz gab es unglaublichen Stress, weil der Medienserver, der eigentlich eingesetzt werden sollte für den natürlich sehr komplexen, großen Stand, einfach nicht fertig wurde. Die ganze Setup von der ganzen Bespielung der Flächen war ein einziges Drama. Und letzten Endes waren der Regisseur und ich gar nicht in Charge dafür, was da technisch am Start ist, sondern sollten letzten Endes dann da mehr drauf arbeiten. Und dann habe ich zum Telefon gegriffen, weil ich einfach wusste, dass ein guter Bekannter da ist. Und der hat natürlich zwei Hallen weiter etwas Großes gemacht. Und um es kurz zu machen, es lief dann darauf raus, dass er tatsächlich parallel zu dem, dass er auch eine Pressekonferenz am nächsten Morgen hatte, ein Ersatz-Setup, was sie zufällig irgendwie noch dabei hatten, irgendwie bei uns am Stand auf an den Start gebracht hat. Am nächsten Morgen haben beide Pressekonferenzen super funktioniert und sind gelaufen. Und die ganze Messe lang lief dann auch quasi sein Ersatz-Setup irgendwie auf diesem Stand. Und sowas geht wirklich nur, wie du gerade schon sagst, das ist ja auch immer so ein bisschen so ein Familientreffen. Alle sind in irgendwelchen Ecken, in irgendwelchen Positionen da und dann kann man sich auch mal helfen.
Ja, natürlich. Das ist ja ganz wichtig. Also man hat sich ja schon überall mal eine Scherenbühne geliehen oder. Ein Hubwagen ist so das absolute Standardding. Leitern sind auch immer quer in der Halle verteilt und am Ende dann doch wieder da, meistens. Ich finde es einfach schön, wenn das so abläuft. Ne? Aber du bist ja der Gast hier und nicht die IFA.
Super,
sehr gut. Was hast denn du vor 2006 gemacht?
Ach du, wir haben da auch eine Gemeinsamkeit. Manchmal, wenn ich es ganz kurz zusammenfassen soll, sage ich, ich habe schon immer Veranstaltungen gemacht. Das stimmt weitestgehend auch, weil ich tatsächlich mit 16 in einem Biergarten habe angefangen zu arbeiten. Das war in Nürnberg damals und an dem Biergarten gab es halt auch klassisch so eine Halle, eine kleine, und das war die Zabolinde damals in Nürnberg. Und dann gab halt das eine das andere, dass man irgendwann tagsüber gearbeitet hat und dann kamen nachmittags irgendwelche, das waren ja meistens nur Transporter oder kleine LKWs, und da wurden irgendwelche Kisten dann rausgetragen und dann hieß es irgendwann, willst du nicht heute Abend nochmal einen Fuffi dazu verdienen? Und so ging da langsam dieser Weg rein in diese ganze Veranstaltungsgeschichte. Und das habe ich dann auch sehr, sehr, sehr intensiv gemacht bis Anfang 20. Und Anfang 20 bin ich dann von Nürnberg nach Köln, und da gab es dann so die Voraussetzung von meinen Eltern, wenn du weiterhin so ein bisschen Unterstützung von uns haben willst, musst du jetzt irgendwas machen. Das ist alles schön und gut mit dir und deinen komischen Veranstaltungen, aber du musst jetzt was machen. Und dann habe ich mich so umgeguckt und dann habe ich mir gedacht, so, ja, studieren will ich eh nicht. Ich mache jetzt eine Schreinerausbildung. Und bei dir hieß es gerade Tischler. Ich komme eher aus dem Süddeutschen. Dann bin ich Schreiner geworden. Ja. Und ich habe es nie bereut, weil ich finde das nach wie vor auch wahnsinnig gut und wertvoll, egal ob es eine Zimmermannsausbildung, eine Schlosserausbildung oder was auch immer ist. Wenn man so einfach eine Handwerksausbildung macht, finde ich, ich hatte davor in Bayern Abitur gemacht, also es ist jetzt nicht so, dass ich bildungsfremd wäre, aber die ganze Handwerksherangehensweise fand ich immer klasse, dass man den Leuten da halt einfach sehr, sehr breit was mit auf den Weg bringt. Und das hat aber dann nicht so richtig lang gehalten, weil ich natürlich dann nach meiner Ausbildung hier in Köln sehr schnell angefangen habe, mich umzugucken, was sind eigentlich hier so die Hotspots, was sind so die Leute, die hier, mir war ja klar, das ist viel geiler noch als in Nürnberg, ich kannte aber niemanden. Und da will ich mal nochmal Falco Zanini ins Spiel bringen, das ist nämlich sehr, sehr, sehr abgefahren. Wir machen nächstes Jahr wieder einen Riesenjob zusammen, weil wir beide halt auf der Euro 24 sind, wo ich für ihn tätig werde. Und Mitte der 90er hatte er in Köln die Crew Connection Cologne. Das war damals einer der größten Personaldienstleister, wahrscheinlich deutschlandweit. Also auf jeden Fall hier, NRW und was auch immer, egal wo was lief. Die Leute kamen über CCC. Und dann habe ich halt nach meiner Schreinerlehre da angeheuert und habe da als Stagehand gearbeitet. Also habe einfach Anrufe gekriegt, sei morgen früh an der und der Laderampe oder spring heute Abend mit auf den und den Transporter. Und dann hat man das halt gemacht. Und habe dann sehr, sehr schnell allerdings wieder aufholen können. Ich hatte ja in Nürnberg ein sehr hervorragendes Netzwerk, was mir halt in Köln fehlte. Und habe dann klasse Leute kennengelernt, wo ich dann im Endeffekt so die zweite Hälfte der 90er, ich sage immer, ich habe größtenteils mein Geld mit dem Handtacker verdient. Also ich habe unglaublich viel so Groß-Event-Baustellendekoration gemacht. Also die Expo in Hannover zum Beispiel, da waren wir sowohl in der Vorbereitung als auch vor Ort monatelang. Das war ein Riesending, wo im Endeffekt halt diese ganzen Riesenstoffflächen und was es da alles gab, irgendwie zu machen waren. Und das hat mir dann letzten Endes auch Anfang der 2000er geholfen, dieser Background. Ich habe dann 99, 2000 den Meister für Veranstaltungstechnik gemacht. Damals war ja die Situation so, dass dadurch, dass es ja praktisch noch kein vereinheitlichtes Berufsbild Meister für Veranstaltungstechnik gab, musste man ja so Einstiegsklassen erstmal generieren. Und wenn man halt genug Berufserfahrung hatte und einen passenden handwerklichen Background, konnte man diese Ausbildung machen. Das habe ich dann berufsbegleitend gemacht. Und das war natürlich für mich ein ganz, ganz wichtiger Schritt, weil ich ab dem Punkt wesentlich verantwortungsvollere Geschichten machen konnte. Und du hast gerade Düsseldorf erwähnt, im Sinne von, dass du es dann genießt, von Berlin wieder nach Düsseldorf zu kommen. Kannst du dich noch an die WSV-Gruppe erinnern? Wobei, wenn du sagst, du hast 2006 angefangen, ich glaube, 2006 ist das Jahr, wo die Finalinsolvenz dann hatten. Das WSV-Gruppe war ein Zusammenschluss aus Weimar Messebau aus Süddeutschland, Steinberg, was so wirklich eine Institution des deutschen Fernsehbaus war. Die hatten 2-3 Jahrzehnte lang alles gebaut, was irgendwie Samstagabend irgendwo im deutschen Fernsehen zu sehen war. Also ob Dalli Dalli und wie auch immer, das kam alles aus Düsseldorf-Reisholz, wo der Steinberg saß. Mhm. Und da war dann noch Vega, war das WSV-Gruppe. Und aus Vega ist inzwischen Aventim geworden. Wir waren ja beide am Dienstag bei Aljoscha Höhn auf seiner fantastischen Veranstaltung. Ja. Und da war ja einer der Sponsoren, war ja unter anderem Aventim. Das ist also praktisch eins der Unternehmen, was aus dieser Gruppe dann auch hervorgegangen ist damals. Und als die dann so in diese finale Insolvenzphase kamen, habe ich meine Füße in die Hand genommen und gesagt, ich will das nicht durchleben, ich will mir das nicht antun, ich kann das nicht, weil es ist, ich will es keinem wünschen, es mal durchzumachen, aber es ist eine furchtbare Phase, wenn du irgendwie mit vielen, vielen Leuten in so einem Unternehmen arbeitest, wo du nicht so richtig weißt, kriegst du dein nächstes Gehalt noch, werden dann Lieferanten bezahlt, wie geht das weiter? Und das war halt 2006. Da kam im Februar meine Tochter auf die Welt und im Herbst habe ich mich selbstständig gemacht.
Ja. Manchmal muss man zu seinem Glück gezwungen werden.
Ja,
genau. Hast du das irgendwann mal bereut, diesen Schritt?
Nee, ich hab's, glaube ich, wirklich nie bereut. Ich weiß nicht, ob du das jetzt auf LinkedIn mitgekriegt hast. Ich habe jetzt letztes und dieses Jahr so eine Zwischenetappe eingelegt, weil ich war, glaube ich, doch ein bisschen Corona-müde nach der Pandemie und habe dann mit ein paar Leuten gequatscht und irgendwann hat sich so rauskristallisiert, das Schauspielhaus Köln sucht einen Bühnenmeister, geh doch da mal hin, sprich doch da mal mit den Leuten und so. Und dann habe ich tatsächlich im Oktober 2000, letzten Jahres habe ich dann da angefangen, fest angestellt als Bühnenmeister. Und ich habe aber alles weiterlaufen lassen. Es war für mich auch natürlich so erstmal so ein Test sozusagen, so hups, jetzt bist du irgendwie schon seit 16 Jahren irgendwie selbstständig, lass dich da mal drauf ein. Mhm. Und um es kurz zu machen, es lief dann auch drauf raus, dass wir dann Anfang des Jahres festgestellt haben, nee, ich mache die Spielzeit da zu Ende, sodass das im Endeffekt auch irgendwie eine runde Geschichte ist. Aber ich werde nicht nochmal in so ein festes Umfeld gehen. Und jetzt ist natürlich auch so ein städtisches Schauspielhaus auch nochmal noch fester als Umfeld, als ein anderes festes Umfeld vielleicht ist.
Ja.
Das ist schon alles ziemlich vorgegeben, sag ich mal vorsichtig. Ich bin im Nachhinein total froh drum, dass ich es ausprobiert habe, weil es mir einfach auch nochmal den Wert dessen gezeigt hat, was ich mir so über die Jahre aufgebaut habe. Und ja, jetzt kann ich guten Gewissens irgendwie hier draußen weiter orken.
Hat dieser Schritt irgendwie mit sich gebracht, dass du Leute, mit denen du grundsätzlich öfter zusammenarbeitest, auf freier Ebene eben, denen erstmal sagen musstest, so Freunde, ich kann euch jetzt mal ein Jahr lang nicht helfen?
Na, ich hatte, und das meine ich, glaube ich, auch so ein bisschen mit dieser Corona-Müde-Geschichte, ich hatte natürlich, wie wir alle, schon auch es hat sich ja bei fast allen viel geändert. Mhm. Und bei mir war es zum Beispiel so, dass ich 2019 war ich im Februar noch mit ThyssenKrupp Elevator in Hongkong. Alles gut. Jedes Jahr in den letzten 9 Jahren davor war ich mit denen, habe ich immer Riesensachen mit denen gemacht, habe die beraten, habe für die ganze technische Fachplanung gemacht, für ihre ganzen außereuropäischen Kongresse, die sie da gemacht haben. Das war eine ganz, ganz fantastische Zusammenarbeit. Dann war natürlich klar, während der Pandemie läuft das auf jeden Fall remote und nicht irgendwie wirklich in Präsenz. Und in dem Beispiel war das jetzt zum Beispiel so, dass es dieses Veranstaltungsformat inzwischen gar nicht mehr gibt. Also weder remote noch irgendwie in Präsenz. Und dazu war vor der Pandemie für mich Electronic Arts ein sehr, sehr wichtiger Auftraggeber im Rahmen der Gamescom. Mhm. Da habe ich immer Gesamtprojektleitung gemacht für deren Gamescom-Auftritt. Und das auch fast 10 Jahre lang. Da gab es allerdings andere Gründe, dass ich im Endeffekt auch dann 2019 das erste Jahr praktisch nicht mehr mit Electronic Arts auf der Gamescom war. Und dann, lustigerweise, bis heute sind die ja auch nicht wieder zurückgekommen. Also auch die haben ja ihre Veranstaltungsformate, die Art und Weise, wie sie sich wo präsentieren, grundlegend verändert.
Mhm.
Und all das hat schon natürlich dazu geführt, dass ich einfach auch gucken musste, wie das alles, wie jetzt meine neue Struktur, meine neue Basis nach der Pandemie weiter ist.
Ja. Also hat sich das gar nicht großartig miteinander verschnitten oder so wie sich das
anhört? Das hat sich nicht großartig miteinander verschnitten. Ich konnte guten Gewissens den Leuten, die mir wichtig waren, einfach sagen, ey, ihr kommt auch so zurecht, ich bin da jetzt mal raus.
Mhm.
Und jetzt ist es momentan so, dass ich eigentlich, ich habe das ganz am Anfang gesagt, dass ich immer auch versuche, mich einfach auch weiterzubilden. Du kennst vielleicht das Thema inzwischen auch, so diese ganze Baustellenkoordinationsgeschichte,
ja.
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinatoren und sowas. Und da habe ich momentan für mich selber auch so ein bisschen so einen Ernteansatz, dass ich mir einfach manchmal denke, ich habe schon auch viele, viele Jahre, wie wir alle, am Anfang das Hallentor aufgesperrt und 6 Wochen später wieder zugesperrt. Und in der Zeit dazwischen irgendwie hat man jetzt nicht unbedingt darauf geachtet, dass man nach 8 Stunden irgendwie die Arbeitsschuhe auszieht. Und ich möchte einfach mehr, das ist generell auch so nach der Pandemie so ein bisschen mein Resümee, ich möchte viel mehr von dem weitergeben, was ich in den Jahrzehnten, die ich das Ganze jetzt mache, gelernt habe. Und da ist so dieses Koordinierende und viel tiefer Planende, ob das jetzt Richtung Veranstaltungsleitung geht, Richtung konzeptioneller Ansätze und sowas, ist ein Bereich, in dem ich gerade sehr aktiv unterwegs bin.
Das hört sich total spannend an und ich kann auch diesen Schritt total verstehen und nachvollziehen, weil alles andere ist ja lang, also nicht, dass das alles langweilig ist, was man sonst macht, aber man hat das ja jetzt erledigt. So, ne? Und dann, was kommt denn als nächstes? Ich bin da ähnlich gepolt. Nur kann ich, weil ich nicht freier Mensch bin, also doch, ich bin schon ein freier Mensch, ich habe aber ein festangestellten Verhältnis, da kann ich manchmal nicht so ganz so schalten und walten, wie ich das gerne möchte. Wir sind schon fast am Ende der Sendung angekommen, aber ich wollte dich unbedingt noch was fragen, obwohl wir haben ja eben schon ein bisschen über die IFA gesprochen. Hast du eine Lieblingsveranstaltung?
Klasse. Ich glaube, hättest du mir das gestern geschickt, hätte ich jetzt die letzten 24 Stunden nichts anderes gemacht, als drüber nachzudenken. Ich habe ganz, ganz viele Lieblingsveranstaltungen. Lieblingsveranstaltungen sind für mich die Veranstaltungen, wo man am Schluss merkt, dass es den Leuten genauso viel Spaß macht wie den Leuten, die da zu Gast sind gerade. Und das kann ein guter Messestand sein, das kann ein gutes Konzert sein, das kann ein schönes, klasse, rührendes Theaterstück sein. Das kann aber auch ganz genauso irgendwo ein Festival oder sein oder sowas. Also ich bin da, mir geht's, glaube ich, mir ist es immer wahnsinnig wichtig, dass am Schluss eine sehr hochbalancierte Ausgeglichenheit besteht zwischen dem, wie es den Leuten geht, die das gerade machen, und den Leuten, die das Ganze besuchen. Und wenn das in einer geilen Balance ist und da eine gute Energie drin ist, dann sind das gute Veranstaltungen. Das ist mein Eindruck. Und da kann ich dir jetzt gerade gar nichts Konkretes geben, aber da gibt es ganz, ganz viele. Das sind gute Veranstaltungen.
Ja, das hört sich auf jeden Fall nach einer sehr, sehr guten und vernünftigen Erklärung an. Finde ich super. Das ist so ein bisschen das Gegenteil von, den Begriff habe ich letztens in einer Geschichte gelesen, Gummihandschuhtage. Gummihandschuhtage sind Tage, an denen sich alles so anfühlt, als hättest du Gummihandschuhe an. Alles, nichts ist echt und alles schleicht so an einem vorbei. Sowas gibt es ja auch bei Veranstaltungen, ne?
Absolut.
Wo du nur eigentlich in deiner eigenen Planung nur Teilnehmer bist.
Das sind für mich zum Beispiel bei Messen, sind das so diese Hallen, das hat sich jetzt ja auch wahnsinnig geändert. Ich will da auch niemanden auf Schlips treten, aber so früher kannst du auch noch Möbelmesse, wo dann so die Indonesier waren oder die Chinesen oder sowas, wo dann einfach, du bist da durch diese Systemdinger durchgegangen und hast da so gedacht, das ist schlimmer als Legebatterie. Also was passiert hier eigentlich gerade? Und da würde ich das jetzt als erstes mit. Aber Gummihandschuhtage, sehr guter Begriff.
Ja, denn ab und zu fällt mir der wieder ein, weil ich dann denke, ach, heute ist ein Gummihandschuh. Tag. Ja, du, wie eben schon angekündigt, wir sind so gut wie durch. Habe ich irgendwas vergessen oder willst du noch irgendwas loswerden?
Ich finde das super charmant, wie du das machst, einfach dein Timing einzuhalten. Das schaffe ich beim Erntehelfer nie. Also ich habe nur eine Folge, die kürzer als eine Stunde. Und es gibt einige, wo es ganz, ganz schwierig war, dann gegen 2 Stunden überhaupt ein Ende zu finden. Und drum hervorragend, dass du das machst. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, hier dein Gast sein zu dürfen. Und wir sprechen dann nochmal drüber, ob wir das andersrum dann auch nochmal machen. Weil total du hast gerne. Es auch als Moderator sehr, sehr gut gemacht, dass du auch dich gut zurückgenommen hast und gesagt hast, hey, Moment, es geht hier um dich. Ich stelle dir mal eine Frage. Dankeschön.
Ja, danke kann ich nur zurückgeben. Das Einhalten der Zeit hat einen ganz bestimmten Grund. Manchmal hilft mir ein Kollege beim Schneiden, manchmal aber auch nicht. Und wenn der mir nicht beim Schneiden hilft, dann kommen, wenn das ab einer halben Stunde kommt, nicht mehr eine Datei aus dem Mischpult raus, sondern zwei, weil die zu groß sind. Und die aneinander zu setzen, ist für mich der übelste Aufwand.
Sehr geil, das jetzt mal darüber zu hören. Wunderbar, du guckst auf die Uhr und wir machen Schluss. Klasse.
Genau, du hast eben gesagt, du nennst jetzt mal keine Namen. Normalerweise frage ich am Ende immer, ob man noch jemanden grüßen möchte. Möchtest du noch jemanden grüßen oder möchtest du keine Namen nennen?
Ja, ich grüße wirklich. Ich würde jetzt mal bewusst all diejenigen grüßen, die sich während der Pandemie aus unserer Branche raus katapultiert haben und irgendwo anders unterwegs sind. Ich würde mich um jeden einzelnen von ihnen wahnsinnig freuen, wenn sie zurückkämen. Ich verstehe es aber auch bei jedem einzelnen. Ich bin ja da auch in vielen Gesprächen mit den Leuten. Auch da will ich diffus bleiben, weil ich kann jetzt keine eine Person irgendwie grüßen. Aber ich freue mich einfach immer total, Leute da draußen zu treffen und deswegen bis bald und wir sehen uns.
Ja, sehr, sehr nettes Schlusswort. Vielen Dank, Rüdiger, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen und nicht aneinander vorbeilaufen.
Ja.
Also, wenn ihr was über Rüdiger wissen möchtet oder über seinen Podcast, das findet ihr alles in den Shownotes. Ich sage tschüss und vielen Dank fürs Zuhören. Ja.